Ja, danke, Herr Professor Kletter. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie halten noch ein bisschen durch, bevor Sie zur Alten Donau laufen. Und ja, ich möchte auch gleich mit einem kurzen Beispiel beginnen, das jetzt also wirklich aus dem täglichen Leben gegriffen ist und sicher viele von Ihnen betreffen wird, immer wieder. Hier ein 65-jähriger Mann mit, wenn man ihn ein bisschen befragt, doch der Angabe, dass er in den letzten Monaten und Jahren doch zunehmende Atemnot bei Belastung verspürt hat. Und der Grund seiner Aufnahme ist, dass er eine Operation in Vollnarkose geplant hat, nämlich eine Hüftendoprothese. Das zeigt schon, dass er also natürlich körperlich da etwas eingeschränkt ist und dennoch hat er diese Beschwerden. Hat natürlich Risikofaktoren, so wie so ziemlich alle in dem Raum, wo wir hier leben, das heißt Nikotinabusus, arterielle Hypertonie, die noch nicht so wirklich behandelt war in den letzten Jahren, einen doch offensichtlich schon beginnenden Diabetes, Hyperlipidämie und auch ein bisschen Adipositas. Und jetzt ist die Frage, was tun wir und wie weit hilft uns jetzt einmal das, was wir in der Ordination so zur Verfügung haben? Das Ruhe-EKG sagt uns bekannterweise in dieser Situation nicht sehr viel aus, weil ja auch unter Ruhe keine Beschwerden da sind. Und das ist sozusagen genau das Problem. Es geht jetzt nicht um den instabilen Patienten, da ist es ganz klar, was man macht. Der muss rasch und mit wenigen Mitteln abgeklärt werden. Das heißt, da ist der Herzkatheter die Nummer eins der diagnostischen Möglichkeiten oder Notwendigkeiten. Hier geht es also um den an und für sich stabilen Patienten, der möglicherweise Beschwerden hat, die in Richtung koronare Herzerkrankung gehen können, aber nicht müssen. Und Sie sehen hier eine ganze Palette an verschiedenen Untersuchungen, die uns hier zur Abklärung zur Verfügung stehen. Ich habe das gleich einmal geteilt in die invasive, ganz zurecht komme ich nicht mit diesem Pfeil, invasive und nicht invasive Form der diagnostischen Abklärungsmöglichkeiten. Und Sie sehen aber eine ganz wichtige Teilung, Unterteilung in diesem Dia ist das, was rechts und links steht. Nämlich alles, was hier auf der linken Seite steht, gibt uns nur Auskunft über die Morphologie der Koronararterien. Und das, was uns aber ganz wichtig ist und wirklich von klinischer Relevanz ist, ist, dass man auch auf die Funktion schaut, nämlich wie hämodynamisch wirksam ist überhaupt eine Stenose. Weil letztlich ist nur die hämodynamisch wirksame Stenose auch die, die behandlungswürdig ist. Also warum machen wir nicht gleich einen Herzkatheter? Und da fange ich gleich mit einem Dia an, das uns einerseits über Kosten, aber so wie der Herr Professor Keinberger das ja in seinem Vortrag sehr gut gezeigt hat, wir müssen ja auch an die Strahlenbelastung der Patienten denken und die ist ja auch nicht zu unterschätzen bei vielen dieser Methoden. Das heißt, diese Studie geht jetzt zwar nur auf die Kosten ein, zeigt aber sehr gut, wenn man vergleicht, die Kosten von der Strategie, dass man jeden Patienten, der möglicherweise eine koronare Herzerkrankung hat, weil er halt irgendwelche Beschwerden hat, direkt zum Katheter schickt, ist das mit Abstand die teuerste Methode oder Strategie. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der, irgendwie verstehe ich diesen Pfeil nicht. Ja schon, aber, na gut, so herum, gut. Nicht so einfach. Also wenn man hier vergleicht, die Strategie, nur eine Ergometrie zu machen und von der Ergometrie dann letztlich zu entscheiden, ob man diesen Patienten weiter abklärt oder nicht, ist das doch schon deutlich billiger. Und noch viel günstiger ist es, wenn man alle uns sozusagen möglichen nicht-invasiven Technologien hier einfügt. Also hier wurde sozusagen zusätzlich die scintigraphische Methode noch eingefügt. Und da fährt man dann letztlich am billigsten. Das heißt, obwohl ich insgesamt vielleicht mehrere Methoden verwende, kann ich aber durch diese Schritt-für-Schritt-Strategie, wo ich dann sozusagen immer weniger Patienten übrig habe für den nächsten Schritt, doch insgesamt Geld sparen. Jetzt könnte man aber sagen, okay, das spart uns vielleicht Geld, aber vielleicht ist der Patient dann trotzdem schlechter aufgehoben mit diesem sozusagen selektiven Vorgehen, weil uns da vielleicht doch ein paar Patienten durch den Rost fallen. Und diese Studie hier zeigt, dass das nicht der Fall ist. Dann hat man nämlich Direktkatheterisierung versus selektiver Katheterisierung verglichen und hat gesehen, dass wenn man das Risiko des Patienten hier als Parameter hernimmt, nämlich Risiko des Todes oder des Myokardinfarktes, dann ist das Risiko mehr oder weniger ziemlich gleich in beiden Gruppen. Aber der große Unterschied, in der Gruppe der direkten Katheterisierung wurden viel mehr Interventionen durchgeführt. Und Intervention ist ja per se einmal auch mit einem gewissen Restrisiko verbunden, einerseits. Und andererseits muss man ja bedenken, dass ein Patient, der so einen Coronar-Stent hat, ja auch eine Folgewirkung und auch Nebenwirkung davon hat. Nämlich, so ein Stent kann wieder restenosieren, er kann thrombosieren, er kann aber auch Probleme machen, wenn ich sozusagen aufgrund des Stents eine entsprechende Antikoagulation durchführen muss, kann das wieder andere Nebenwirkungen haben. Und gerade bei dem alten Patienten ist das oft nicht zu vernachlässigen. Der bekommt dann eine massive Hämaturie oder die Vertikelblutung, was auch immer. Und dann haben wir das Problem erst recht, wie führen wir diesen Patienten weiter? Was machen wir mit der Antikoagulation? Lassen wir den Stent zugehen, damit er nicht verblutet? Und all diese Dinge, an die denkt der Interventionist, also der interventionelle Kardiologe, in dem Moment nicht, wenn er eine Stenose sieht, wo er sich denkt, die könnte wirksam sein und die machen wir jetzt auf jeden Fall, die sanieren wir auf jeden Fall. Und das ist das Problem dieses direkten Katheterisierens. Wenn ich natürlich schon mal den Katheter gemacht habe und die Stenose sehe, bin ich natürlich viel mehr verleitet, dann auch hier zu intervenieren. Ohne zu wissen, noch einmal, ob diese Stenose auch tatsächlich hämodynamisch wirksam ist. Hier sieht man auch die von 1990 bis 2000 zwar nur, aber doch den Trend der zunehmenden Interventionen, also Katheterinterventionen. Hier herunten die Bypass-Interventionen sind in Relation viel weniger angestiegen, also die Zahl. Das heißt, wir müssen uns als Kardiologen natürlich schon an der Nase nehmen und uns überlegen, was oder wie gehen wir vor und wie großzügig gehen wir auch mit den Interventionen vor. Und Sie sollten immer sich sozusagen daran zurückerinnern, dass Sie also zuerst eigentlich einen Test brauchen, um wirklich zu verifizieren, dass die Beschwerden, die der Patient Ihnen schildert, auch tatsächlich von einer koronaren wirksamen Stenose kommen. Und dazu gibt es verschiedene Tests, die Sie davor durchführen sollten. Und da habe ich Ihnen hier jetzt einmal die drei Standard-Tests sozusagen hier möchte ich Ihnen vorstellen. Nur kurz der Vergleich Sensitivität, Spezifität der einzelnen Tests. Es ist natürlich die Ergometrie ein bisschen schlechter in der Aussagekraft, speziell dann, wenn der Patient sich körperlich auch im täglichen Leben nicht sehr belastet. Also je älter der Patient wird, desto schwieriger wird sozusagen die Aussagekraft auch je weniger körperlicher sich belastet im täglichen Leben, desto weniger aussagekräftig wird dann unter Umständen auch die Ergometrie. Aber Sie haben den großen Vorteil, dass Sie bei der Ergometrie ja auch viele andere Parameter mit erfassen und zum Beispiel einen schlecht eingestellten Blutdruck, der durchaus auch diese Beschwerden oft machen kann, sehr schnell erfassen und vielleicht überlegen Sie sich dann, ob Sie nicht zuerst einmal den Blutdruck behandeln, bevor Sie ihn gleich zum Katheter schicken. Wenn die Ergometrie nicht möglich ist, so wie ich das also zum Beispiel bei unserem Fallbeispiel jetzt da gezeigt habe, dann müssen Sie doch auf eine andere Methode zurückgreifen und da sind sich die Szintigraphie und das Stressecho im Wesentlichen von der Aussagekraft sehr ähnlich und beide sehr verlässlich. Wie schaut es mit den neuen Methoden aus? CT-MR möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Das große Problem ist, dass wir hier nur sehr, sehr kleine und vereinzelte Studien haben und letztlich nicht wirklich eine im Moment noch sagen können, wie gut die Methoden sind, nämlich über den Kamm geschert. Natürlich finde ich immer schöne einzelne Beispiele. Ich werde Ihnen dann auch noch eines zeigen aus unserer, also von unserer Klinik. Aber das heißt nicht, dass das jetzt die Methode ist, die ich als erstes anwende, speziell weil ich mit diesen Methoden nicht die Ischämie nachweisen kann, sondern nur die Morphologie zeigen kann. Ich möchte jetzt kurz auf die Perfusionsmyokardszintigraphie eingehen, weil wir hier eine nuklearmedizinische Session auch haben und möchte die verschiedenen Belastungsformen kurz anschneiden. Ich habe schon gesagt, die Ergometrie ist an und für sich eine sehr informative Methode, wo ich sehr viel herausbekomme und sehr viel Aussagen bekommen kann. Ich kann auch bei der Sintigraphie die Ergometrie heranziehen als Belastungsform und bei maximaler Belastung dann den Tracer spritzen. Und die Sensitivität und Spezifität dieser Methode ist oder dieser Belastungsform ist auch sehr gut und mehr oder weniger vergleichbar mit den anderen. Sie hat nur geringe Einschränkungen, nämlich wie gesagt den sehr immobilen Patienten und den Linksschenkelblock, weil ich hier natürlich weniger Aussage über das EKG habe und auch Artefakte habe. Standardmethode bei uns zur Belastung sind die Vasodilatatoren, die Pyridamol, Adenosin. Hier muss man nur aufpassen, dass wir keine Patienten mit COPD machen dürfen, weil es hier durch diese Mittel zu Asthmaanfällen kommen kann. In diesem Fall weichen wir aus auf das Dobutamin, das ein Beta-Mimetikum ist. Und Sie sehen, die Aussagekraft, wie gesagt, ist von all diesen Belastungsformen ziemlich vergleichbar. Was habe ich nun für eine Aussagekraft, wenn ich so eine Sintigraphie durchführe? Und hier sehen Sie den sozusagen, wenn ich einen normalen Scan habe, habe ich eine Eventrate von 0,7% und das ist die Eventrate, die Sie sozusagen in der Normalbevölkerung erwarten können. Das heißt, Sie werden nie 0% erreichen, aber sozusagen dann ist, wenn Sie so einen negativen Scan haben, haben Sie eine sehr, sehr gute Aussagekraft und können sich eigentlich auf diese Methode verlassen. Wenn Sie einen abnormalen Scan haben, dann kommen Sie auf einen Mittelwert von in etwa 6-7% Eventrate. Ich werde auf das jetzt dann noch näher eingehen. Aber jetzt zurück zu unseren Patienten. Wenn Sie das präoperativ machen, dann sehen Sie, wenn Sie hier einen negativen Test haben, haben Sie fast eine 100%ige Sicherheit, dass perioperativ diesem Patienten kardiovaskulär nichts passieren wird. Umgekehrt, wenn der positiv ist, dann müssen Sie auch damit rechnen, dass Sie dann ein Risiko haben. Hier haben Sie nur so Bildbeispiele. Der obere Teil, ich komme leider mit diesem noch immer nicht so wirklich gut zurecht, das wäre ein normaler Scan. Die obere Reihe ist immer die Stressreihe, also unter Stressbedingungen. Die untere Reihe dann unter Ruhebedingungen. Das wäre, wie gesagt, ein normaler Scan, wo Sie in allen Myokardwandabschnitten eine relativ homogene und schöne Traceranreicherung finden. Hier herunten dann einen positiven Scan, wo Sie den unter Belastung einen deutlichen Speicherdefekt haben in der Vorderwand und im Septum und in Ruhebedingungen füllt sich sozusagen dieser Speicherdefekt wieder an und das wäre eine reversible Perfusionsstörung als Hinweis für eine wirksame Koronargefäßstenose, in dem Fall dann im LAD-Gebiet. Wenn Sie jetzt so einen pathologischen Scan haben, dann kann Ihnen auch das Ausmaß der Reversibilität schon eine Aussage geben, was für ein Risiko für den Patienten besteht. Das heißt, ein nur gering abnormer Scan ist auch mit einer geringen Eventrate assoziiert. Das heißt, wenn Sie so einen Befund bekommen, wo drinnen steht, grenzwertiger, eher negativer Belastungstest, dann können Sie davon ausgehen, okay, das Risiko für diesen Patienten ist relativ gering. Mit zunehmender Reversibilität erhöht sich auch das Risiko für den Patienten. Interessanterweise für die Frau erhöht es sich dann noch mehr als für den Mann. Wir haben natürlich, wenn wir dann noch andere Risikofaktoren mit einbeziehen in unser Scoring-System, hier ist besonders der Diabetes wichtig, dann, und wenn man das dann aufteilt, dann sieht man hier, die diabetische Frau hat mit Abstand dann das höchste Risiko im Vergleich zu den anderen Gruppen, wenn sie einen pathologischen Scan hat. Wenn man jetzt nun aber vergleicht die Risikofaktoren und die Wertigkeit der Szintigraphie, dann ist es doch so, dass der abnorme Myokardperfusionsscan der größte Prädiktor des Outcomes ist. Das heißt, der bestimmt noch viel mehr die Prognose, als es der Diabetes zum Beispiel tut. Wenn wir die, weil wir ja auch gesagt haben, sozusagen neuere Technologien, möchte ich die EKG-getriggerten Aufnahmen hier noch kurz erwähnen. Was bringt das? Es bringt sehr viel, weil es unsere Aussagekraft auf vielen Ebenen erhöht. Nämlich einerseits, weil wir besser unterscheiden können zwischen Artefakten und tatsächlichen Narben. Wir können aber auch mehr Aussagen über Vitalität, über Linksventrikelfunktion. Und eine Studie hat gezeigt, dass die Linksventrikelfunktion und die Größe des Ventrikels an sich noch eigene prognostische Wertigkeit hat für einen Scan. Das heißt, unser Bestreben ist auch hier, möglichst viel Information hereinzuholen und wenn möglich eben EKG-getriggerte Aufnahmen durchzuführen. Nachdem hier heute auch ein gewisses Schwergewicht für PET liegt, möchte ich auch ein bisschen auf PET eingehen. Ich möchte aber gleich am Beginn dieses Kapitels sozusagen einschränkend sagen, dass PET für die Kardiologie natürlich nicht diesen Stellenwert hat, wie das in der Onkologie der Fall ist. PET ist eine extrem teure Methode und extrem aufwendig. Es ist auch nicht überall verfügbar und es ist jetzt für die Kardiologie auch nicht so unbedingt notwendig. Also wenn man das im Vergleich sieht mit der Szintigraphie, dann ist das, also sind da mit der normalen SPECT-Szintigraphie sind da natürlich Welten dazwischen in der Wertigkeit. Nichtsdestotrotz ist es für uns Wissenschaftler wiederum ein Gebiet, wo wir uns ein bisschen ausbreiten können, wo natürlich viel weitergeht in der Forschung und deswegen möchte ich es auch Ihnen ein bisschen näher bringen. Wir verwenden es jetzt, um es ein bisschen zu reduzieren, in erster Linie für zwei Dinge, einerseits für die Perfusion und andererseits für die Vitalitätsdiagnostik. Ich habe hier die Tracer, die wir für die Perfusion verwenden, kurz angezeigt. Bei der Perfusion interessiert uns insbesondere die Möglichkeit der Quantifizierung des Blutflusses, nämlich auch die regionale Quantifizierung. Und das kann ich nur mit PET, das kann ich mit der SPECT-Szintigraphie nicht machen. Und dadurch, dass ich den Blutfluss quantifizieren kann, kann ich auch eine mikrovaskuläre Durchblutungsstörung nachweisen. Und des Weiteren wird das PET verwendet, um Therapie-Monitoring zu machen. Das heißt, speziell bei den Statinen hat man mittels PET nachweisen können, dass durch Statintherapie die koronare Durchblutung signifikant verbessert werden kann, zum Beispiel. Für die Vitalität verwenden wir andere Tracer. Insbesondere wird das eingesetzt zum Nachweis von oder zur Diagnostik bei Myokardinfarkten oder bei ischämischer Kardiomyopathie zum Nachweis von vitalem Myokard, wenn es dann Richtung einer Revaskularisationstherapie geht, also die Entscheidung dieser. Hier sehen Sie so ein Beispiel einer Blutflussmessung mittels PET. Da werden wird das Herz sozusagen dynamisch aufgenommen in dem Moment, wo ich die radioaktive Substanz spritze, bis es zuerst in den rechten Ventrikel hineingelangt, dann weiter in das Lumen des linken Ventrikels und dann langsam füllt sich das Myokard, sodass am Ende sozusagen das Myokard so dargestellt ist, wie wir es auch von den SPECT-Bildern letztlich kennen. Nur mit dem Vorteil, dass wir all das, was wir hier aufgenommen haben, auch messen können und quantifizieren können. Und letztlich sehen wir dann hier herunten, diese weiße Kurve wäre die Kurve des Tracers im Bloodpool. Also da sehen Sie ganz am Beginn, ist sehr viel drinnen und dann wäscht sich das wieder aus. Und diese gestrichelte Kurve ist die Kurve, wie sich der Tracer im Myokard selbst anreichert. Und wenn Sie dann den Patienten belasten, das sieht man leider nicht, weil das so blau ist, Ruhe, Stress, also das wäre dann die Belastungsuntersuchung, da steigt üblicherweise, wenn der Patient gesund ist und die Durchblutung in Ordnung ist, steigt dann der Blutfluss entsprechend an. Und aus dieser Differenz kann man dann letztlich auch eine Durchblutungsstörung erkennen. Und ein Krankheitsbeispiel, wo das also sehr doch wichtig ist, das abzuklären, das sind die Patienten, die typische Angina pectoris-Beschwerden haben, auch einen positiven Stresstest haben und dann zur Koronarangiografie kommen und die epikardialen Gefäße sind in Ordnung. Es wird unter anderem auch als Syndrom X genannt, kommt nicht so selten vor und das Problem ist dann immer, was macht man mit dem Patienten, weil die Beschwerden hat er ja dann doch glaubhaft, wir haben ja auch einen positiven Test gehabt und dennoch finden wir nichts und können ihm nicht wirklich helfen. Und hier haben wir gesehen, erstens haben wir uns das ein bisschen angeschaut, was da die Ursache für diese Pathologie ist und hier ist also sowohl ein pathologisch gesteigerter Ruhefluss, aber vor allen Dingen ein doch reduzierter Stressfluss verantwortlich für diese Konstellation und wir konnten auch zeigen, dass also Risikofaktoren sehr eng mit dieser Erkrankung vergesellschaftet sind. Das heißt, je mehr kardiale Risikofaktoren bei diesen Patienten vorhanden waren, desto schlechter war auch die Flussreserve, sodass wir aus diesen Studien doch schließen konnten, dass wir diese Patienten ganz streng behandeln müssen im Hinblick auf kardiale Risikofaktoren. Und auf der anderen Seite haben wir oder wird im Moment empfohlen, diese Patienten in erster Linie mit ACE-Hämmern und AT2-Blockern zu behandeln, weil offensichtlich das die Medikamente sind, die am besten diese Mikrozirkulationsstörungen positiv beeinflussen. Der Professor Raderer hat in seinem Vortrag gezeigt, dass PET eigentlich wenig Einfluss auf die Therapie des Onkologen dann letztlich im Moment auch ausüben sollte. Ganz anders ist es bei den Kardiologen. Da ist eine sehr neue Studie, hat gezeigt, dass durch die PET-Untersuchung sehr wohl die therapeutische oder die Strategie des weiteren Managements von Patienten durch die PET-Untersuchung erfolgt ist. Und das ist bei uns schon ein bisschen anders zu sehen, weil einfach der Nachweis einer hämodynamischen Wirksamkeit oder eben Nichtwirksamkeit von Gefäßstenosen sehr wohl für die weitere Strategie wichtig ist. Und hier kann es durchaus sein, dass man dann sagt, wo man also primär gesagt hat, vielleicht Intervention, dass man zur medikamentösen Therapie auch zurückkehrt oder umgekehrt, wo man primär gesagt hat, medikamentös, dann doch eine Intervention durchführt. Also in diesem Fall ist sicher wichtig, dass man die sozusagen Ischämie-Diagnostik hier betreibt. Ganz kurz auf alternative Verfahren und hier möchte ich mich nur ganz kurz das Echo streifen. Stress-Echo ist eine etablierte Methode, ist praktisch genauso gut oder schlecht wie scintigraphische Methoden. Der einzige Nachteil ist, dass es sehr zeitaufwendig ist, dass es oft an der Bildqualität scheitert. Es gibt zwar da auch neuere Methoden mit Kontrastmittel, mit Speckle-Tracking, die Bildqualität ein bisschen verbessern. Aber es bleibt trotzdem, gerade beim adipösen Patienten, häufig ein Problem. Kurz möchte ich auch auf das CT eingehen. Hier muss man einerseits unterscheiden, Calcium-Scoring, das ja auch eine viel geringere Strahlenbelastung hat als die CT-Angiografie, kann ich verwenden zur Früherkennung von koronarer Atherosklerose, hat dabei eine sehr hohe Sensitivität, aber eine sehr niedrige Spezifität zur Detektion einer signifikanten koronaren Herzerkrankung, weil ich sehe nur Kalk, ich kann aber nicht sagen, ob dieser Kalk eine Stenose verursacht oder eben nur außen am Gefäß anliegt. Die CT-Angiografie ist immer jetzt auch für uns besser verfügbar und wird auch immer besser in der Qualität, seit es eben bessere Geräte gibt, schnellere Geräte gibt, die auch die, ermöglichen, dass man das sich bewegende Organ, das Herz, trotzdem gut darstellen kann und auch die Koronarien gut darstellen kann, eignet sich besonders gut zur Darstellung der Koronaranatomie oder zur Darstellung von Gefäßverschlüssen, Lokalisation von Bypässen und Detektion von weichen Plaques. Das Gute an der Methode ist, dass wir also auch andere Dinge gleichzeitig mit abklären können oder mit erfassen können, nämlich wenn es um den Thoraxschmerz geht, die Dissektion oder auch Pulmonalembolie. Das Problem der CT sind die dichten Kalzifikationen, wo wir häufig nicht sagen können, wie massiv tatsächlich das Gefäß Lumen durch den Kalk eingeengt ist. Und hier häufig eine Tendenz der Überbewertung des Stenosegrades vorliegt, durch diese sogenannten Blooming-Artefakte. Das Problem ist auch, dass wir viele Patienten gar nicht machen können, weil es setzt voraus, dass wir einen regelmäßigen und sehr langsamen Rhythmus haben. Dass die Gefäße aber auch häufig nicht bis in die Peripherie gut einsehbar sind und speziell die rechte Koronararterie durch die noch stärkere Bewegung oft schlecht dargestellt wird. Wir haben Artefakte durch Schrittmacher, Stents und Clips von Bypässen. Deshalb ist es im Moment auch so, dass wir Patienten mit Stents gar nicht gerne sehen oder gar nicht gerne zur CT bringen, weil wir von vornherein wissen, dass in den meisten Fällen gerade dieses Segment, das ja das kranke Segment ist, nicht vernünftig beurteilen können. Wir haben natürlich immer wieder vor Augen zu halten, dass das eine zusätzliche Strahlenexposition für den Patienten darstellt und wir uns wirklich überlegen müssen, was bringt es uns an Zusatzinformation und brauchen wir es tatsächlich? Und wir haben eben keine Information über die funktionelle Wirksamkeit einer Stenose. Das heißt, derzeit ist die Empfehlung, dass man es bei Patienten mit niedriger Vortestwahrscheinlichkeit sehr wohl einsetzen kann und da ist es legitim, allerdings nicht bei dem Patienten mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit und schon gar nicht beim alten Patienten, wo wir von vornherein sagen können, dass der sicher sehr viel Kalk haben wird und dadurch unsere Aussagekraft schon mal eingeschränkt sein wird. Aber wir haben auch schon heute im Laufe des Vormittags gehört, es gibt die Möglichkeit der Kombination und hier profitieren wir wiederum vom CT, nämlich einerseits beim SPECT, weil wir es dort für die Attenuationskorrektur verwenden können, das hat der Primarius Becherer schon zeigen können. Das heißt, Artefakte, die durch Abschwächung entstehen, kann ich mit CT korrigieren. Und ich kann diese Korrektur auch gleichzeitig verwenden als Calcium-Score und somit habe ich natürlich mehr Information, weil ich ja auch zusätzlich den Verkalkungsgrad dann mit in meinen Befund hineinnehmen kann. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zum Abschluss ein kurzes Beispiel von unserer neuen PET-CT-Maschine am AKH zeigen. Und hier, das ist ein Patient mit einem kranken Gefäß, und zwar ist das die LAD, in diesem Fall sogar gestentet. Jetzt widerspreche ich mir selber, aber in dem Fall war ja nicht das Stent das Problem, das wir anschauen wollten, sondern wir wussten, dass distal des Stents dieser verschlossen ist und wollten die Länge des Verschlusses anschauen und schauen, wie weit ist in diesem Bereich überhaupt noch Vitalität da. Hat es Sinn, diesen Patienten, der ohne die schon viele Interventionen gehabt hat, noch einmal zum Katheter zu bringen und dieses Gefäß wieder zu eröffnen. Und hier sehen Sie das dazugehörige PET-Bild mit einem Speicherdefekt, das ist jetzt FDG-PET, ja, im Bereich der distalen Vorderwand und des distalen Septums. Und wenn man dann diese beiden Technologien übereinander legt, dann sieht man hier den verschlossenen Stent und Sie sehen hier den Speicherdefekt im FDG-PET. Und wie Sie das sicher selber auch ganz gut beurteilen können, kann man sich also hier ein gutes Bild machen, auch von den anatomischen Zugehörigkeiten vom Gefäß zu dem, was sozusagen sich im Myokard abspielt. Das ist in diesem Fall noch relativ einfach. Es wird dann schwieriger bei den oft verästelten Gefäßen, wo mehrere Stenosen vielleicht vorliegen. Und hier ist diese Übereinanderlegung von zwei Methoden, von Morphologie und in dem Fall Metabolismus, sicher sehr, sehr hilfreich, auch für den Kardiologen, um dann die weitere Strategie sozusagen festzulegen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie doch noch durchgehalten haben. Applaus